Moin, hier ist Lukas, einer von den Kurswechslern. In der heutigen Folge spreche ich mit meiner Kollegin Steffi über Widersprüchlichkeiten und Spannungsfelder in Organisationen. Wir diskutieren gemeinsam, was typische Spannungsfelder in Unternehmen eigentlich sind, warum der Ruf nach mehr Eindeutigkeit überhaupt nicht hilfreich, sondern manchmal schädlich sein kann und wie mehr Ambiguitätstoleranz dabei helfen kann, dass handelnde Akteure entlastet werden und der Handlungsspielraum in Organisationen größer wird. Viel Spaß beim Hören der Episode.
Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
Moin Steffi.
Hallo Lukas.
Sehr cool. Ich freue mich, dass wir heute das erste Mal im Podcast sprechen. Wir haben uns ja ein bisschen ein anderes Thema mitgenommen, nämlich das Thema Spannungen. Das ist vielleicht angesichts der Europameisterschaft, die gerade stattfindet, oder auch vielleicht der weltweiten Gesamtlage irgendwie so ein Thema. Es ist irgendwie viel los. Man weiß gar nicht, wo man hingucken soll. Gibt es viele Widersprüchlichkeiten, wenn man sich vielleicht die Weltpolitik anguckt. Es ist nicht mehr so einfach und eindeutig wie früher. Und das ist so eine Grundstimmung, die wir auch in Unternehmen und Organisationen beobachten. Im letzten Monat bei unserer XXL Praxiswerkstatt haben wir ja tatsächlich mit unserem Kollegen Arne in einer gemeinsamen Session mal darüber gesprochen, was ist das eigentlich so, Spannungen in Organisationen? Und darum soll es halt mal so ein bisschen gehen, das aufzudröseln und zu gucken, wie geht man damit eigentlich um. Aber vielleicht ist es vorab sinnvoll, mal zu definieren, was verstehen wir eigentlich unter Spannung?
Ja, genau. Also das, was ja zurückgemeldet wurde, ist, dass das alles irgendwie komplexer wird und undurchsichtiger. Und man häufig dann in Alltagssituationen im Rahmen der Organisation gerät, die irgendwie verdreht und widersprüchlich sind, ne? Also da sitzen sich Parteien gegenüber, die gegensätzlich argumentieren oder konträr. Wir sprechen auch von Ambivalenzen oder Mehrdeutigkeit. Oder ganz allgemein Dilemmatas, ne? Wo ja eigentlich nicht so richtig klar ist, es gibt keine Kausalität mehr. Es gibt Uneinigkeit darüber, was jetzt richtig und was falsch ist. Ich glaube, das hängt auch so ein bisschen mit unserer Sozialisation zusammen, wie wir durch dieses Bildungssystem auch gegangen sind. Da ging es nur um richtig und falsch. Und jetzt stellen wir plötzlich fest im operativen Alltag, dass wir da nicht mehr irgendwie weiterkommen.
Man könnte ja trotzdem sagen, in Organisationen ist das eigentlich nie so angelegt, ne? Also diese Hoffnung, dass es sowas gäbe, ist vielleicht gar nicht. Wir würden sagen, Organisationen sind so organisierter Widerspruch oder Dilemma, organisierte Dilemma. Und trotzdem beobachten wir was ganz anderes, ne? Also, dass wir eine Suchbewegung erleben nach mehr Eindeutigkeit. Also wie du es gerade schon gesagt hast, ne, wir versuchen uns dann auf ein Thema zu fokussieren. Gibt es da Dinge, die du beobachtest bei unseren Kunden aktuell, die irgendwie sie umtreiben, wo die Suche nach mehr Eindeutigkeit da ist?
Ich glaube, wir müssen erstmal grundsätzlich darauf gucken, wie Organisationen eigentlich organisiert sind. Und dann wird dieser Widerspruch, glaube ich, schon klar, ne? Also wenn man irgendwie erstmal festhält, dass Organisationen grundsätzlich immer bestrebt sind, genug Gewinn zu erwirtschaften. Und gleichzeitig sollen sie aber Kundeninteressen bedienen und möglichst individuell auf Kunden eingehen, was vielleicht auch sehr zeitintensiv ist. Sie sollen flexibel reagieren auf Kundenwünsche und gleich oder und dem gegensätzlich wieder verlässlich liefern. Dann haben wir die Mitarbeitenden, die wünschen sich attraktive Arbeitsplätze. Und die Kunden sagen, ihr sollt aber immer erreichbar sein. Dann gilt es, ein Standardgeschäft irgendwie abzuwickeln und gleichzeitig aber auch neue Innovationen zu entwickeln, um für die Zukunft auch weiterhin fortbestehen zu können. Also da sieht man schon, dass so eine Organisation grundsätzlich erstmal auf Widersprüchlichkeiten angelegt sind.
Und trotzdem versuchen wir sie gerade so ein bisschen rauszukriegen, ne? Also gerade wenn wir Veränderungsprojekte begleiten, merken wir, okay, es gibt so einen Bedarf nach, okay, wir gehen jetzt genau in die eine Richtung. Wir entscheiden uns jetzt für das eine. Ab jetzt ist zum Beispiel, das erleben wir häufig, Hierarchie nicht mehr so in. Also wir wollen eigentlich keine Hierarchie, sondern es geht darum, dass alle quasi entscheiden, wir schaffen jetzt mal die Führungskräfte ab und das ist der beste Weg. Also das ist genau der richtige Weg und durch diese Eindeutigkeit haben wir eine Klarheit, eine Sicherheit, eine Orientierung. Und in den Organisationen im Alltag merkt man ja oft oder Kunden erzählen es häufig, wie schwierig das ist. Oder auch diese Fokussierung hin zu, gerade jetzt in den ganzen Zeiten auch der Gesetzgebung, dass so mehr Transparenz überall rein soll, dass das immer hilfreich ist. Wir müssen mehr Transparenz reinbringen, dann funktioniert das, dann kriegen wir die Prozesse klarer, dann werden wir effizienter, dann können wir das Geld sparen. Und dass wir uns damit immer was einhandeln, das ist, glaube ich, da gar nicht klar. Man blendet ja eigentlich immer aus, okay, welchen Preis handeln wir uns ein? Was bezahlen wir dafür, wenn wir sagen, wir nehmen diese Eindeutigkeit in Kauf?
Es ist so, ne? Also, wenn ich mich für das eine entscheide, muss mir bewusst sein, dass ich mich gegen etwas anderes entscheide. Und wenn ich das eine angucke, gucke ich etwas anderes nicht an. Und das ist genauso, wie du sagst, ne? Also bei jeder Entscheidung, die ich treffe, die vielleicht auch erstmal irgendwie lohnenswert erscheint, muss ich aber eben auch berücksichtigen, welchen Preis ich möglicherweise dafür bezahle. So. Und ich glaube, es ist alles irgendwie darauf zurückzuführen, dass wir ein tiefes Bedürfnis nach Sicherheit haben, was ja eines unserer Grundbedürfnisse ist. Und damit simulieren wir Sicherheit, wenn wir sagen, das ist jetzt die richtige Entscheidung und das ist der richtige Weg. Also wenn wir jetzt sagen würden, ja, wir wissen noch nicht, wo die Reise hingeht, ne? Und wir wissen nicht, ob es richtig ist, die Führungskräfte jetzt tatsächlich abzuschaffen, ja oder nein. Wir haben eine Idee, wo es hingehen könnte und wir machen uns jetzt mal auf den Weg. Aber zwischendurch müssen wir halt immer wieder eine Bestandsaufnahme machen und gucken, sind wir noch auf dem Weg? Oder müssen wir jetzt vielleicht nach rechts oder links abbiegen? Wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Und dann sind wir wieder in diesem Raum der Ungewissheit, wo sich Menschen per se schwer damit tun, das auszuhalten.
Das klingt auch ganz schön anstrengend, oder? Also, das ist ja irgendwie nicht so nebenbei mal zu machen.
Ja, auf der einen Seite ja und nein, würde ich sagen, ne? Wenn ich diese erste Hürde tatsächlich erstmal überwunden habe, dass ich mich in diese Unsicherheitszone begebe und akzeptiere, ich glaube, Akzeptanz ist tatsächlich auch der Schlüssel, dass das auch vollkommen in Ordnung ist und ich nicht mehr auf diese eine Lösung fokussiert bin, sehe ich ja möglicherweise auch ganz, ganz viele neue Dinge,
Ja,
die ich
vielleicht, wenn wir einen
vorher
Schritt
nicht
noch,
gesehen habe. Entschuldigung, ja.
ja, vielleicht, wenn wir einen Schritt zurückgehen. Also, du hast es ja schon gesagt, ne? Wenn wir das sagen, wir entscheiden uns jetzt für den einen Weg, dann gewinnen wir ganz viel Sicherheit und Eindeutigkeit und das soll ja Orientierung stiften. Also, wenn wir sagen, du hast schon ein paar klassische Spannungsfelder genannt, wenn wir sagen, okay, wir wollen irgendwie neue Produkte auf den Markt bringen, wir wollen innovativer werden, wir wollen jetzt irgendwie die Palette erweitern. Und wir fokussieren nur darauf, das ist der einzige Weg, dann gibt das vielleicht so im ersten Moment für das Unternehmen super viel Orientierung und im zweiten Schritt denken wir, okay, ey, was heißt denn das jetzt für unsere Produktion? Wir haben doch eigentlich einen gut laufenden Standardprodukte, die wir durchproduzieren, wo wir alles irgendwie haben, wo wir Durchlaufzeiten benennen können, wo wir super effizient sind. Was machen wir da? Also so, dass man da sich sowas einhandelt, das wird ja erstmal ausgeblendet und in manchen Dingen, wenn wir das zu sehr postulieren, dass wir in eine Richtung gehen wollen, dann hemmen wir ja die Organisation, weil dann wird auf einmal gesagt, okay, das ist jetzt das Neue richtig. Also wir haben vorhin über diese Hierarchien und Führungskräfte gesprochen, dass wir das jetzt nicht mehr wollen. Und ich sage, das ist der eine Weg und ich lasse das andere gar nicht mehr zu, dann hemme ich ja die Organisation, weil ich ganz viele Handlungsmöglichkeiten ja auch wegnehme, ne? Also dann sagen, es gibt dann das Falsche, wie du es vorhin so schön gesagt hast, und dann sind solche Sachen nicht mehr erlaubt. Und das heißt, ich gewinne zwar Klarheit und vermeintlich ist es einfacher zu handhaben, aber ich tabuisiere ja auch total viel. Also ich verbiete sozusagen bestimmte Verhaltensmuster und sage, okay, das wollen wir nicht, sondern wir gehen jetzt weg von den Führungskräften oder wir sagen, okay, es geht jetzt nur noch in das Neue. Das Alte brauchen wir ja alles erstmal nicht mehr. Und so ein bisschen beschneidet sich damit die Organisation ja selbst in ihren Handlungsmöglichkeiten.
Du bist halt ganz, ganz blind für viele andere Dinge. ne, die sich da möglicherweise irgendwie noch auftun, wo ja auch noch mal Chancen entstehen können, neue Richtungen entstehen können, die werden automatisch komplett ausgeblendet. So, also es gibt in der Welt dann irgendwie nur Schwarz und Weiß. Und alle Töne dazwischen blenden wir jetzt aus, damit es möglichst einfach ist, kausal ist. Und ja, wir wissen, in welche Richtung wir uns zu bewegen haben, mit dem ganz, ganz großen Risiko, dass diese Entscheidung einfach falsch ist, ne? Also dann haben wir Komplexität dermaßen reduziert, ja, wo wir davon ausgehen können, dass wir dem dynamischen Marktumfeld in dem Sinne auch nicht mehr gerecht werden können.
Vielleicht sogar generell unabhängig, wie der Markt dynamisch ist,
Ja.
ne? Wenn wir sagen, manche Sachen werden quasi nicht mehr erlaubt oder sind jetzt auf einmal falsch, führen ja in ganz einfachen alltäglichen Dingen schon zu sehr komischen Sachen. Also wenn ich sage, ich bin eigentlich nicht mehr es gibt eigentlich keinen Chef mehr bei uns, sondern wir haben uns jetzt klar für sozusagen diese dezentralen Entscheidungsmöglichkeiten entschieden. Was mache ich denn dann eigentlich, wenn es unklar ist, ne? Also da fehlt ja ganz viel. Vielleicht braucht es ja manchmal Hierarchie, die kann manchmal sinnvoll sein bei unangenehmen Entscheidungen zum Beispiel. Und das ist ja weg. Da ist ja fast egal, wie dynamisch der Markt ist. Und das merken die Leute ja ganz schnell, dass diese Eindeutigkeit eigentlich gar nicht so richtig hilfreich ist in solchen Momenten.
Das haben wir jetzt ja auch bei einigen Kundenprojekten gesehen, ne? Dass also die sehr, sehr stark in diese Dezentralisierung gelaufen sind und sich damit wieder andere Probleme eingehandelt haben. So, und was passiert jetzt? Jetzt versuchen sie einige Themen wieder zu zentralisieren, um die Dezentralisierung trotzdem weiterhin zu fördern. Also auch das ist ja schon ein Widerspruch in sich, aber aktuell ein wirksames Mittel, um wieder in eine positive Richtung zu lenken und das Langfristziel der Dezentralisierung weiterhin verfolgen zu können.
Ja, und der Umgang ist irgendwie, wir machen heute das und morgen das und in der Mannschaft kommt irgendwie an, ja, okay, schon wieder eine neue Sau oder jetzt sind wir wieder zentral. Was war jetzt mit diesen dezentralen Einheiten, die wir da geschaffen haben? Also so ein bisschen, wenn man immer diese Eindeutigkeit erzählt, sagen, das ist jetzt der richtige Weg und dann dreht man das morgen wieder komplett um, dann führt das ja in der Belegschaft zu ja, im besten Fall zu Ignoranz und man sagt, ja, egal, was die da machen, das wird eh nichts passieren oder halt zu Zynismus und ganz komischen Verhaltensweisen, weil man gar nicht mehr weiß, was man machen soll und diese vermeintliche Eindeutigkeit, die Hilfe und Orientierung schaffen sollte, macht ja komplett das Gegenteil, ne? Also sie ist total, es wirkt alles willkürlich, man weiß gar nicht, was man machen soll, und das hilft ja nicht und ist eigentlich ja nicht so intendiert oder genau entgegengesetzt zu dem, was eigentlich der Plan war.
Genau, also man macht sich dann selber auch zwangsläufig irgendwie unglaubwürdig, ne? Wenn ich vorher eine Haltung komplett vehement vertreten habe und gesagt habe, nur das ist richtig und da muss ich irgendwie innerhalb kürzester Zeit wieder zurückrudern und sagen, jetzt alles wieder zurück, dann geht es auf die eigene Glaubwürdigkeit. Also deswegen tun wir, glaube ich, wirklich gut daran, im Vorfeld mehrere oder aus mehreren Perspektiven auch auf diese Spannung wirklich drauf zu gucken, um einen größtmöglichen Lösungsraum zu definieren und auch klarzumachen, dass diese Spannung per se nicht lösbar ist. Es geht wirklich einzig und allein darum, erstmal jetzt einen bestmöglichen Umgang damit zu finden und nicht zu sagen, das ist richtig und das ist falsch. Und ich glaube, das hilft schon total. Wir sprechen immer über Ambiguitätstoleranz. Beginnt für mich tatsächlich erstmal mit Akzeptanz, ja, also ich akzeptiere, dass es Situationen gibt, die ich nicht alleine mit richtig und falsch lösen kann, sondern ich muss einen Umgang damit finden. So, und auf der einen Seite finde ich, befreit das total, ja, also ich muss nicht richtig oder falsch liegen, ich probiere mich jetzt einfach mal aus und auf der anderen Seite muss ich mich natürlich überwinden, aus dieser Sicherheitszone in eine Ungewissheitszone zu gehen. Aber wir wissen eben auch, lernen kann der Mensch nur in der Ungewissheitszone. Also in der Komfortzone wird er nicht lernen, ne? Also das ist halt alles immer beim Alten. Ich werde in dem, was ich tue und mache, bestätigt, kann also folglich nichts Neues dazu lernen. Und ich glaube, das ist wichtig, sich vor Augen zu halten, dass Ambiguitätstoleranz eben auch bedeutet, sich weiterzuentwickeln und zu lernen.
Ja, das ist wahrscheinlich genau der richtige Begriff, den wir an der Stelle brauchen. Lass uns doch nochmal, wir haben jetzt ein bisschen ab und zu schon mal ganz konkret darüber gesprochen, was sind denn eigentlich so Spannungsfelder und wo bewegen wir uns in Unsicherheitszonen? Vielleicht kriegen wir einmal so eine Sammlung hin an Spannungsfeldern, die wir zum Teil schon gesagt haben? Und was sind so die Ausprägungen im konkreten Alltag? Wir hatten ja schon eins gesagt, so ja, Stabilität und Flexibilität, ne? Also ich will in der Produktion soll das relativ stabil laufen, möglichst effizient, wenig Ausschuss. Beim Kunden, wenn ich irgendwie was verkaufe, dann möchte ich möglichst flexibel sein, weil der Kunde will ja nicht immer nur mein Standardprodukt, sondern wahrscheinlich genau das Customized Piece, was er schon immer haben wollte. Und da muss ich ja möglichst flexibel sein, um ihm das auch anbieten zu können.
Ja.
Welche Spannungsfelder fallen dir noch spontan ein, die wir in Organisationen dauernd
beobachten? Also über eins haben wir eben schon gesprochen, zentral versus dezentral. Auf der einen Seite habe ich irgendwie Prozesse, Abteilungen, die immer nach dem gleichen Muster ablaufen, wo es gut ist, sie auch zu zentralisieren. Und auf der anderen Seite sind Organisationen mit dem Markt konfrontiert, müssen schnell und flexibel auch agieren. Und dort sollte man tatsächlich eher auf die zentrale Strukturen setzen. Ich glaube, ein klassisches Spannungsfeld ist eigentlich, was mache ich heute, was mache ich morgen, ne? Also das ist, ich gucke jetzt gerade mal auf die Spannungsfelder, die wir auch in unserer XXL-Werkstatt von den Mitarbeitenden oder von den Mitarbeitenden, von den Teilnehmern haben erarbeiten lassen. Das, was heute richtig ist, kann morgen schon wieder falsch sein. Und dessen muss ich mir auch bewusst sein, dass ich heute Entscheidungen treffe, die jetzt in diesem Kontext gut und richtig sind und morgen in einem anderen Kontext aber vielleicht auch nicht mehr angebracht sind.
Und für die Leute selber ist es auch ein super Unsicherheitstunnel, ne? Also ich muss einerseits bewahren, irgendwie die Tradition, das, was wir haben, und Neues schaffen, damit auch das Unternehmen morgen noch da ist. Und das ist gerade für Menschen, die dann super lange da sind, ein Drahtseilakt, ne? Zu sagen, okay, ist das, was wir jetzt 30 Jahre gemacht haben, obsolet oder nicht? Und da irgendwie so ein, ja, da versteht man, dass es eine Unsicherheitszone Zone ist. Was ich auch noch spannend finde, da haben wir auch vorhin schon mal drüber gesprochen, ist so dieses Transparenzthema, ne? Also wir haben jetzt irgendwie durch die neuen europäischen Rechte mit den ganzen Lieferkettengesetzen, auf einmal ist alles transparent und wir haben alle Einblicke in alles, also das ist der Anspruch. Und das hemmt dann ja auch oft für Entscheidungen, ne? Also manchmal hilft das gar nicht, die absolute Datenmenge zu haben, sondern manchmal ist es praktischer, einfach nur so die grundlegende Dinge, also was man halt so wissen muss, damit man entscheiden kann und gar nicht alles, weil wer kennt das nicht? Irgendwelche großen Dashboards, wo alle Daten eingepflegt werden und dann braucht man nochmal eine Interpretationshilfe, ne? Also weil ich weiß gar nicht, was heißt das jetzt, was bedeutet das für uns konkret, da irgendwie so ein Spannungsfeld zu haben, erstmal alle Daten sind gerade zugänglich, super transparent und trotzdem irgendwie handhabbare Informationsmenge, die ich verarbeiten kann, also irgendwie in diesem Spannungsfeld sich zu bewegen.
Ja, viele Daten gehen meist zu Lasten der wertvollen Informationen, ne? Also, ja.
Und trotzdem gar nicht so unwichtig. Also Transparenz hilft, um Prozesse zu optimieren oder die rechtlichen Anforderungen zu erfüllen, ne? Also deswegen braucht man das auch.
Ich glaube, wo wir jeder uns wiederfinden, ist das Thema Ich versus Wir. Also da haben wir auch noch lange drüber diskutiert, ne? Mit welchen Erwartungen und Wünschen gehe ich eigentlich innerhalb der oder agiere ich innerhalb der Organisation und wann ordne ich mich dem Kollektiv tatsächlich unter? Und wie kann ich mich selbst persönlich entfalten und was leiste ich dazu, dass mein Team möglichst performant ist?
Ja, und diese Abgrenzungsfragen, ne? Also das ist ja, glaube ich, für die meisten, gerade in Teams, die Herausforderung, nicht, also dazu zu gehören, ist schon wichtig und trotzdem irgendwie nicht komplett vereinnahmt zu werden, dass man irgendwie sozusagen das immer alles macht zum Beispiel oder man für die Kollegen immer ein offenes Ohr hat oder immer nochmal reinspringt, sondern auch seine eigene Autonomie zu wahren, das ist ja immer ein schmaler Drahtseilakt, den wahrscheinlich die meisten kennen.
Exakt. Ja, und auf Organisationsebene ist es halt die interne Referenz versus externe Referenz, ne? Also was möchten wir eigentlich intern? Wie sichern wir unseren Gewinn? Wir möchten möglichst stabile Prozesse haben. Wir möchten, dass unsere Mitarbeitenden zufrieden sind. Und der Kunde möchte vielleicht aber etwas komplett Gegenteiliges. Erstmal, also wenn ich in meinem Kontext erstmal auf jeden Fall so angelegt bin, dass ich denke zum Beispiel, Produktindividualitäten sind immer mit mehr Kosten verbunden. So, dann gehe ich in diesem Kontext natürlich davon aus, dass ich jetzt gerade ein Spannungsfeld habe, so, weil ich die Kundenanforderung nicht bedienen kann. So. Und wenn ich aber davon ausgehe oder wenn ich diesen Kontext unterbreche und sage, Kundenindividualitäten sind nicht immer zwangsläufig mit höheren Kosten verbunden, kommen mir vielleicht ganz andere Ideen, wie ich diese umsetzen kann.
Und im ganz konkreten Alltagserleben ist es ja wahrscheinlich viel banaler, nämlich muss es jetzt dem Chef gefallen oder dem Kunden, ne? Also wenn ich irgendwas vorbereite, für wen mache ich das jetzt eigentlich gerade? Und da ist ja schon, da spürt man ja die Zerrissenheit eigentlich, weil man, ja, manchmal wird man denken, okay, das ist jetzt gut, was der Chef gesagt hat, aber wahrscheinlich wird es dem Kunden so gar nicht gefallen. Das sind ja so Erlebnisse, die man hat, wo man genau in dieser Unsicherheitszone auch agiert, ne? Zwischen diesen beiden Referenzen, die man hat.
Ja.
Ich glaube, wir könnten die Liste noch so ein bisschen weiterführen. Da fallen uns bestimmt noch ein paar ein. Aber ich glaube, die meisten Sachen sind erlebbar für Menschen in Unternehmen. Was sehr spannend ist, was wir immer wieder gesagt haben, ist, was du auch so schön mit dieser Unsicherheitszone gesagt hast, ist so ein bisschen wieder unsere Schieberegler-Analogie. Ne? Also wenn wir können nicht alles gleichzeitig machen. Also wir können nicht sagen, wir wollen sowohl alle Informationen, aber auch nur die Informationen, die wir wirklich brauchen in dem Moment. Sondern wir müssen irgendwie so in eine Richtung gehen und dann heißt das, okay, wenn wir zu viel Informationen haben, dann wird das mit der Verarbeitbarkeit schwieriger. Und das heißt, wir sind immer auf diesem Schiebereglein und wie wir es vorhin gesagt haben, wir handeln uns immer was ein. Also wenn wir mehr Infos haben, dann leidet die Verarbeitbarkeit oder die Handhabbarkeit. Wenn wir zu wenig Informationen haben, dann ja, entgeht uns vielleicht was oder wir sehen irgendwas nicht und wir kriegen irgendwie, wir verlieren Effizienzgewinne oder irgendwie die Regulatorik macht uns Ärger, weil wir nicht uns an alles halten. Aber das heißt eigentlich, wir müssen einen anderen Umgang damit finden, ne, mit diesen Spannungsfeldern, weil wir können eben nicht beides gleichzeitig machen oder wie wir am Anfang gesagt haben, wir entscheiden uns nur ganz, ganz doll für eins.
Ja, wobei ich trotzdem glaube, dass es auch immer vom Kontext irgendwie abhängig ist. Ich könnte jetzt einmal den Bogen schlagen zu einer Methode, die man im Coaching auch gerne bei solchen Situationen irgendwie anwendet. Das ist das sogenannte Tetralemma und kommt ursprünglich aus der indischen Logik und wurde dort in der Rechtsprechung verwendet. Was machen wir da? Also du kannst ja je Kontext abhängig. Kannst du sagen, okay, ich treffe jetzt eine Entscheidung für A oder ich treffe eine Entscheidung für B?
Einfach.
Einfach, genau. Wenn der Kontext das hergibt, so. Dann ist ja auch häufig eine Option, wir finden jetzt irgendwie einen Kompromiss, ne? Also wir gucken, was ist die Schnittmenge aus A und B und wir entscheiden uns dafür. Oder aber, und das kommt ja dem nahe, wo wir jetzt hinleiten möchten, ich entscheide mich für keins von beiden. Weil ich einfach nicht sagen kann, was richtig und was falsch ist. Und möglicherweise braucht es etwas ganz anderes. Und dann bin ich wieder in diesem erweiterten Lösungsraum.
Und also finde ich super schön, weil es halt genau das durchbricht, was du am Anfang gesagt hast mit diesem falsch oder richtig, ne? Also es ist nicht irgendwie schwarz oder weiß, sondern in der konkreten Situation habe ich vielleicht sogar mehr Optionen. Und so komme ich irgendwie ins Denken und sage, was ist noch möglich? Lass uns noch einmal die große Schleife drehen und sagen, diese Spannungsfelder, Dilemmata, die Widersprüchlichkeiten, die werden nicht aufgelöst in Unternehmen. Die bleiben immer da, weil sie sogar hilfreich sind. Ne? Also eine Organisation, die beides hat, ist super. Also wir haben vorhin gesagt, so der Vertrieb, der muss möglichst flexibel sein, damit wir dauernd irgendwie neue Kunden rankriegen. Und gleichzeitig ist es gut, wenn die Produktion stabil läuft. Und das auszuhandeln ist total hilfreich und wertvoll. Das heißt, das Einzige, wo wir versuchen, sozusagen einen Umgang mit den Spannungsfeldern zu bekommen, ist dann in der konkreten Situation. Also wenn ich zum Beispiel mir überlegen muss, machen wir das jetzt mit diesem neuen Produkt? Also gehen wir da rein und wie machen wir es? Das heißt, immer situativ und nie allgemein. Also wir sagen jetzt nicht, wir machen jetzt doch wieder neue Produkte allgemein, sondern es hilft zu sagen, wir gucken uns wirklich nur die konkrete Fragestellung an und dann lösen wir ja das Dilemma sozusagen oder wir finden einen Umgang, indem wir da irgendwie zum Beispiel das temporär lösen. Also wir sagen, wir machen es jetzt mal nur wir testen das mal. Wir machen so einen Prototypen, vertesten den für ein halbes Jahr oder so und gucken, ob wir dann am Ende des halben Jahres entwickeln den, wir werfen den mal auf den Markt und gucken, ob wir damit erfolgreich sind. Dass man da so ein bisschen das wegnimmt in der Situation. Also wir finden auf einmal einen Umgang mit einem Spannungsfeld, in dem wir sagen, wir begrenzen das jetzt mal zeitlich. Wir kriegen diese den Grundwiderspruch kriegen wir nicht weg, aber wir versuchen das jetzt mal zeitlich klein zu schneiden.
Ja, es ist das eine. Ich glaube, es beginnt vielleicht noch einen Schritt vorher, dass es innerhalb der Organisation, also zwischen den einzelnen Bereichen, einfach auch ein Bewusstsein dafür geben muss, dass diese Spannungen per se in Organisationen angelegt sind. Also das, was man ja häufig irgendwie dann hört bei solchen Diskussionen, wenn sich die Kontrahenten gegenüber sitzen. Die Produktion hält sich für das wichtigste Unternehmen, für den wichtigsten Bereich im Unternehmen. Ja, weil das sind ja diejenigen, die diese Produkte herstellen. So. Und der Vertrieb beansprucht für sich aber eben auch, der wichtigste Bereich im Unternehmen zu sein, weil sie ja den Kundenkontakt haben. Und ohne sie würden ja irgendwie überhaupt gar keine Produkte irgendwie verkauft werden. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, erstmal dieses Denken irgendwie aufzubrechen und zu sagen, jeder Bereich in der Organisation hat seine Daseinsberechtigung und trägt gleichermaßen zum Erfolg dieser Organisation dabei. Und diese Spannungen sind dadurch ganz natürlich angelegt und können auch nicht aufgelöst werden. Und ich glaube, wenn man dieses Bewusstsein erstmal in den Köpfen der Menschen wirklich hat, dann werden aus Kontrahenten und Gegnern, die sich da irgendwie in einem Konflikt wiederfinden, Menschen, die gemeinsam an Lösungen arbeiten. Und an Lösungen, die sie vorher vielleicht auch überhaupt gar nicht auf dem Schirm gehabt haben.
Und gleichzeitig habe ich jetzt eine Spannung. Ich würde sagen, das ist ja für die Organisation eigentlich gut. Also wenn da so ein bisschen interner Wettbewerb da ist. Ne? Also natürlich, die sollen sich ja nicht immer einigen, weil dann verliert man ja was. Also dann, wenn immer der Vertrieb immer nachgibt sozusagen, dann verkaufst du immer nur die gleichen Produkte und dann überholt sich irgendwann dein Wettbewerber. Und andersrum auch, wenn der Vertrieb alles verkaufen darf, dann bricht dir irgendwann die Produktion zusammen, weil die Leute das nicht mehr hinkriegen. Und also so ein bisschen diesen Wettstreit, der ist total hilfreich, weil der einerseits effizient, also der stellt die Wettbewerbsfähigkeit sicher, ne? Und den darf man nicht ganz, also den nicht weg.
Überhaupt gar nicht. Also total. Es braucht diesen Diskurs, ja. Es braucht diesen Diskurs, um zu intelligenten, differenzierten Entscheidungen wirklich auch zu kommen, zur Lösung zu kommen. Und es braucht diesen Blick aus unterschiedlichen Perspektiven da drauf. Sonst hätte ich immer nur eine einseitige Sicht und bin dann, glaube ich, auch relativ schnell weg vom Markt.
Ja, und ich glaube, wie du es vorhin gesagt hast, mit dem Tetralemma, dann habe ich ja einen neuen Lösungsraum. Ne? Also ich kann mich für A oder B entscheiden oder ich mache halt mal was. Also ich kann versuchen, eine Schnittmenge zu bilden irgendwie. Wie kriegen wir das hin? Da würde ich sagen, okay, das hilft vielleicht, wenn man das temporär löst oder in einem Experiment, wie wir das gerne sagen oder so. Oder einfach mal, wir machen mal was Kleines, Räumliches. Also wir schneiden das mal raus. Es ist nicht das ganze Große, also es geht jetzt nicht unser Unternehmen an sich, sondern nur mal hier oder nur für ein paar Wochen oder so. Und ich habe immer noch die Chance, irgendwas ganz anderes zu machen, ne? Zu sagen, dass wir können immer noch ganz anders handeln, weil ich dann rauskomme aus diesem, wie du es so, also wer ist der Wichtigste oder welcher Bereich ist das Wichtigste oder welcher Pol ist der Richtige, hin zu, okay, ich öffne mal den Handlungsraum und sage, wir können mehr gleichzeitig machen. Zu dem Thema, was du gerade gesagt hast, so mit Vertrieb versus Produktion oder so, diese Konflikte, die da auf der Personenebene entstehen. Da hat Alina einen ganz coolen Podcast mit Frank gemacht, den verlinken wir mal, um da nochmal ein Gefühl dazu zu bekommen, warum vielleicht die andere Seite gar nicht so blöd ist, wie es immer scheint und wie man das vielleicht, wie man dann mit diesen Konflikten auf der persönlichen Ebene besser umgehen kann.
Die Stellvertreterkonflikte, genau. Also, ja, ich wollte nochmal eben ganz kurz einwerfen, was du eben gerade gesagt hast. Häufig entwickelt sich ja diese Möglichkeit des komplett anderen erst, wenn ich mich überhaupt auf den Weg gemacht habe und irgendwo auf die Nase gefallen bin. Also häufig muss ich ja erstmal irgendwie loslaufen und etwas ausprobieren und gucken, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Und erst wenn ich sehe, ich komme nicht weiter, weiß ich ja auch, warum ich nicht weiterkomme und bekomme damit wieder neuen Input für neue Ideen.
Und Organisationen sind dafür der perfekte Rahmen. Ne? Also ich glaube, da kann genauso was entstehen. Also wir können Einheiten bilden, die dann genau was Neues machen, das ist total möglich. Das ist in anderen Bereichen viel schwieriger, wenn man sich die gesellschaftlichen Spannungen anschaut, aber die Organisation, die ja genauso gedacht ist, dass da gegensätzliche Dinge miteinander funktionieren und die können sich auch mal ignorieren, ne? Also wir können auch mal was ganz anderes da machen, in so einem kleinen Experiment und die ganze Organisation kriegt das gar nicht mit, und denkt, wir sind immer noch so wie früher, wir bewahren ja die Tradition. Und da macht irgendwie so ein kleines Team irgendwelche ganz abgefahrenen Dinge. Das ist ja oft auch der Move, in großen Unternehmen zu sagen, okay, wir gründen dann mal irgendwie was Kleines aus und die dürfen dann mal ganz anders sein als wir und so. Und da so ein bisschen das Spielerischer zu verstehen, ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung. Aber das hast du eigentlich super gesagt mit dieser Ambiguitätstoleranz, wenn man das irgendwie sinnvoll nutzt, vielleicht nicht jeden Tag und permanent, sondern situativ, ne? Dann kann das total hilfreich sein, weil man neue Handlungsmöglichkeiten kriegt.
Ja, und man muss es halt einfach üben, ne? Also gut ist, glaube ich, immer, wenn es jemanden gibt in der Organisation, also wenn man jetzt potenzielle Konflikte irgendwie gerade identifiziert, dass man einen Ansprechpartner hat, den man mit dazu holen kann und aufdröseln kann, okay, wir haben ja eine Spannung und sie ist durch die und die Faktoren irgendwie bedingt. Um dann ja einen Lösungsraum, einen Schutzraum zu schaffen, wo Menschen sich einfach auch mal ausprobieren können, ohne dass es jetzt das Tagesgeschäft irgendwie davon behelligt wird. Und Ambiguitätstoleranz somit auch trainieren. Also es geht erstmal wirklich darum, sie überhaupt auszuhalten, zu akzeptieren, dann zu gucken, okay, was ist jetzt der bestmögliche Weg? Nicht der richtige Weg, sondern der bestmöglichste Weg, um mit diesem Problem fertig zu werden.
Und das ist ein Übungsprozess, ne? Der, glaube ich, der hart ist, also sich da in Ambiguitätstoleranz zu üben, das erfordert viel, glaube ich, weil das andere so schön einfach wäre.
Ja, auf der anderen Seite, glaube ich, kann es Menschen einfach auch wahnsinnig entlasten, ne? Weil Konflikte oder auch sich jetzt wirklich entscheiden zu müssen, mit dem Risiko, es falsch zu machen, erzeugt ja auch immensen Druck und Stress. So, mit allem, was da dran hängt. Und wenn man den Menschen ein Stück weit irgendwie nehmen kann und Ambiguitätstoleranz und auch Spannungen reframed in etwas Positives, in eine Chance, auch Innovationen zu entwickeln und neue Lösungen zu denken, ist, glaube ich, schon ganz, ganz viel geschafft an der Stelle.
Schönes Schlusswort eigentlich
Ja, habe
schon.
auch gerade gedacht.
Dann vielen Dank, Steffi. Vielleicht nehmen wir nochmal die drei zentralen Dinge, die wir irgendwie haben. Also Spannung ist immer da in Organisationen. Ich kann mich nicht für eine der Seiten entscheiden, weil wenn ich das mache, dann zahle ich dafür vielleicht einen sehr hohen Preis. Die einzige Chance, die ich habe, ist, das so zu nehmen, wie es ist, Ambiguitätstoleranz zu üben und zu trainieren und dadurch mehr Entscheidungsmöglichkeiten zu haben und im besten Fall auch ein bisschen Entlastung zu finden.
Genau. Wir begreifen ab sofort Spannung als Ressourcen.
Ich bin
Das ist
gespannt, wie uns das
die
gelingt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch, danke.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.
Ciao, ciao.
Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.